Mission Ruhestand, der Podcast für das Leben nach dem letzten Arbeitstag.
Hallo und guten Tag zusammen für eine weitere Folge zur Mission Ruhestand. Heute darf ich mit Christian Ege sprechen, dem Gründer von der Jobvermittlung für den Ruhestand und Ü55+. Hallo Christian.
Grüß dich, Anja.
Es ist so schön, dass wir heute miteinander über das Thema Arbeiten im Ruhestand und all das, was damit zusammenhängt, sprechen dürfen. Bevor es losgeht, Christian, was müssen denn die Zuhörer, die Hörerinnen über dich wissen?
Ja, über mich sollte man wissen, dass Generation Ü einen langen Vorlauf und Atem hat, nämlich wir eine große Vision haben, deutschlandweit die Jobvermittlung für Menschen im Ruhestand zu sein. Das aber nicht nur aus der Perspektive der Üs, wie wir sie nennen, also Menschen ab so Ende 50 bis Mitte 70 betrachten, sondern eben gleichzeitig immer auch aus der potenziellen Kunden- oder Arbeitgeberperspektive, bei denen ja viele Stellen frei werden jetzt im demografischen Wandel. Mhm. Und deswegen sollten wir über mich wissen, dass ich diese Prozesse, die Ü-Psychologie, wie auch den Kundenbedarf tief verstanden habe aus eigenem Bewirken. Mhm. Ich bin aber erst 54, in Anführungszeichen. Für Ü ist das jung, andere haben halt früher angefangen. Aber das ganze Ü-Team, das sollte man auch wissen, ist managed bei Üs. Mhm. Also die nächsten Kollegen, die ich habe, sind alle hinter der 60. Und das ist auch gut so, weil das uns das eine besondere Glaubwürdigkeit verschafft. Und ja, wir sind angetreten, da in Deutschland was beizutragen, um diesen demografischen Wandel zu bewältigen. Wir sitzen in Saarbrücken, haben aber Kunden an 10 Standorten in Deutschland schon gefunden.
Okay. Seit wann gibt's euch?
Der erste Auftrag war in der Silvesternacht 2017, 2018. Also wir haben schon früh angefangen, haben gesagt, jetzt müssen wir mal loslegen. Warum Silvesternacht? Das kann man nur verstehen, wenn man außerhalb von Großstädten denkt. Damals war es so, da gibt es ja diese schönen Gourmet-Zelte mit Showprogrammen, die dann tolle Küche und angenehmen Abend für schönes Geld veräußern. Da will man dann hin. Wenn man in der Stadt wäre, würde man einfach mit der Bahn fahren oder ein Taxi nehmen. Da hat man vielleicht an Silvester sogar Glück. Wenn man aber eine Stunde weg davon wohnt, ist das blöd. Mhm. Und da haben wir uns einen Privatchauffeur-Service einfallen lassen und haben für so ein Zelt eben Fahrten organisiert und haben Leute gefunden, die Üs, die nicht Silvester feiern wollten, aber einigermaßen in der Nähe der Kundschaft waren. Und haben dann den Prozess aufgegleist, dass die mit dem Auto des Kunden und den Kunden selbst an Bord zu der Veranstaltung fahren, dort warten und nachher wieder zurückfahren. Und das Ganze versicherungsmäßig und vom Verrechnungsprozess her durchgeplant. Das hat wunderbar funktioniert, den Privatchauffeur-Service gibt es heute immer noch. Aber er funktioniert, wie gesagt, nicht in der Stadt. Da gibt es ja genügend Wettbewerb und auch Taxis und wie die alle heißen. Und wir haben das quasi individualisiert im Auto der Kundschaft. Und so hat alles angefangen. Und dann haben wir gesagt, da ist ja noch mehr Bedarf. Und lass uns mal probieren, dass wir auch an höher gelagerte Dienste als jetzt reine Fahrten herankommen.
Okay, vom Fahrservice zu heute. Wen sucht ihr denn heute? Wen vermittelt ihr heute?
Inzwischen, damals waren wir noch Projekt, inzwischen sind wir ja mit zwei Standbeinen da. Das ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber wir sind eine Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit, organisiert als gemeinnütziger Verein und als Genossenschaft. Also wir machen für und mit unseren Mitgliedern organisieren wir, dass Üs nochmal wieder zum Einsatz kommen mit ihren Talenten, mit dem, was sie gut können, was ihnen Spaß macht, was in ihrer Nähe ist. Und in dem zeitlichen Umfang, wie Sie sich's vorstellen. Ich sage das deswegen so ausführlich, weil du ja fragst, nach was suchen wir heute? Mhm. Wir suchen im Prinzip Erika Muster-Ü Otto Normal-Ü. Im Prinzip für jeder Mann, für jede Frau entscheidend ist, was man will, was man kann und was man tut. Mhm. Und dann kann man sich bei uns registrieren und Damit aber ein Geschäft draus wird, beziehungsweise auch ein Nutzen entsteht, brauchen wir immer ein Einsatzgebiet bei einem Arbeitgeber oder Kunden. Und wenn wir das verstanden haben, wissen wir, nach was wir suchen. Und dann gucken wir in unseren Datenbeständen, die sind über 1000 Üs, die wir bei uns ja bundesweit registriert sind. Und wenn wir da nichts finden, was da dazu passen würde, dann suchen wir weiter auf unseren Wegen. Die sind so irgendwo zwischen digital und analog, weil die Üs sind halt nicht voll digital aufgewachsen. Und da muss man verstehen, wie man die gut erreichen kann. So, also wir suchen ganz normale Menschen, die noch Lust haben, was zu tun. Irgendwo zwischen meistens 10 bis 20 Stunden die Woche. Und dann gucken wir mal, was passiert. Nämlich, wo sich ein erster Einsatz abzeichnet.
Ja, dann ist das auch so generell, du hast es gerade schon angesprochen, dass die Menschen, die im Ruhestand, also oder bei euch die Üs, sind so roundabout 20 Stunden die Woche. Ist das das gängige Modell oder schwankt das sehr?
Nee, das ist so irgendwo zwischen, ich sag mal, ein Tag die Woche bis zweieinhalb Tage die Woche. Okay. Das ist so das Übliche. Mehr wollen die nicht, die wollen es auch flexibel. Das muss auch nicht alles an einem Stück sein. Es ist im Ruhestand einfach, da gehst du durch einen Vorhang durch und das Leben ist ein bisschen anders. Und dann muss man unterscheiden, sind es Leute, die eben nur wollen oder auch noch ein bisschen müssen. Und dann gibt es Leute, die drüber reden, dass sie können, und andere, die es halt machen. Und in diesem Spannungsfeld muss man dann die Leute oder kann man die Leute gut auswählen. Das Motiv ist ja gebraucht werden und wirksam bleiben. Und in dem Zusammenhang, ja, so ein bis zwei Tage die Woche ist wichtig und gut, funktioniert. Manchmal auch drei, aber dann gibt es halt den Juni und den September. Da ist Urlaub günstig.
Ist auch schön. Und dann ist es ja umso schöner, dass das so funktioniert in dieser Flexibilität, um definitiv auch die Zeit einfach für sich so zu nutzen und nicht wieder irgendwie an so einem anderen Fliegenfänger zu hängen. Das ist ja wunderbar. Und das heißt, also du hast gerade schon angesprochen, manche müssen arbeiten, einfach um das finanzielle Auskommen zu haben. Und dann hast du angesprochen als Motivation, das gebraucht werden und das wirksam werden. War es das schon oder gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was Menschen dazu verleitet, weiter arbeiten zu gehen?
Ja, es gibt noch eine Mischform und die ist gar nicht so unentscheidend. Das sind diejenigen, und das ist so ein bisschen verdeckt, von denen man eigentlich glaubt, sie hätten es geschafft, aber für Extras und für unvorhergesehene Ausgaben hat es dann doch nicht so ganz gereicht. Das ist auch so ein bisschen klar geworden, als die Heizungsdebatte da letztens in den Medien war. Da sind viele unglaublich erschrocken, weil sie Angst hatten, wie kann ich denn das noch bezahlen? Das habe ich in meiner bisherigen Vorsorge und Planung gar nie drin gehabt. Oder das Auto geht kaputt und manche wollen einfach auch nur eine tolle Reise noch machen. Und das Schöne an den Üs ist, die haben ja sowieso aus dieser Generation heraus noch sowas wie Handschlagqualität. Aber dann kommt noch eins dazu, die haben auch diesen Willen, sich da selbst aus dieser Situation nochmal rauszuboxen. Und was macht man dann? Naja, dann verdient man sich ein bisschen was und das ist für die ganz normal. Nur unser unser gesellschaftliches Bild darüber ist, oh Gott, die müssen ja länger arbeiten. Die Wahrheit ist doch, wenn man mal guckt, so nach 9 bis 6 bis 12 Monaten, ne, wenn das Gartenhäuschen steht, der Keller aufgeräumt, die Garage oder die Beete angelegt oder die Bücher gelesen und die Reise gemacht, dann ist die Gefahr bei vielen gegeben, dass sie, und im Übrigen Männer wie Frauen, dass sie ins Pensionsloch rutschen und da kommst von alleine nicht mehr raus.
Und dann ist natürlich auch eine Tätigkeit zu finden, die einen wirklich ja die Bedürfnisse befriedigt, sei es von Geld verdienen, über wirksam werden, über den Notgroschen zu haben. Das ist ja wunderbar, wenn ich das dann auch wieder kann. Eine Frage, die mich gerade so by the way interessiert. Du sagtest, dieses Arbeiten müssen und hast dann ein Stück weit für mich ein Altersbild angesprochen. Wie reagieren denn eigentlich Firmen auf diese wunderbare Idee zu sagen, ach, Mensch, wir hätten da jemand, der ist jetzt nicht 20 oder blutjung mit 25 und noch unerfahren, sondern wir hätten genau das Gegenteil. Die Herrschaften sind schon älter, dafür haben sie eine Menge Erfahrung, bringen andere Skills mit. Was hältst du denn davon?
Also wir haben beide Erfahrungen gemacht. In der Regel haben wir gute Erfahrungen. Das sind Leute, die sofort verstehen auf Arbeitgeberseite und sagen, ich habe doch arbeite doch lieber mit jemandem zusammen, der was gelernt hat und der was kann und sofort produktiv wird, als ich suche mir jemand Neues, den ich erstmal langwierig einarbeiten muss und dann kommen vielleicht noch weitere Hürden dazu. Also das ist so das Positive, aber ja, ich gebe auch zu, es gibt auch noch genügend, die ja überkommene Altersbilder vorherrschen. Mach mal ein Beispiel, einen Kunden, der bei uns beim Fahrdienst super zufrieden ist, und dann hat er noch jemanden fürs Werkzeugmagazin gesucht. Werkzeugmagazin ist, da werden die Werkzeuge ein- und ausgelagert, also jetzt nicht Schraubenzieher, sondern so für die Produktion. Und da haben sie jemanden gesucht, haben in kurzer Zeit zwei Leute gefunden und ihm vorgestellt, die könnten das machen. Wunderbar. Und dann haben wir irgendwann nachgefragt, ja, kommt es jetzt mal zur Zusammenarbeit oder nicht? Und dann wurde so deutlich, ja, der Meister in dem Bereich, der war jetzt nicht so ganz angetan, weil der ist erst Mitte 40 und der wollte sich nicht von zwei Älteren quasi den Plan vorgeigen lassen. Oder hatte da Angst vor. Und dann ist es quasi an diesen normativen Kräften des Faktischen gescheitert.
Spannend, ne? Dass man dann einfach sagt, nee, quasi mit einem Alter sowas zu verbinden direkt und dafür dann gleich zu sagen, nee, das funktioniert nicht, das will ich nicht.
Ja, da steckt man nicht drin, aber das sind quasi die Ressentiments, die versteckt und verborgen sind. Und man hat ja nur die Chance, das rauszufinden und learning by doing.
Absolut. Wo glaubst du denn, wenn ich jetzt, ich sag mal, gehe das mal ganz anders an, ich bin jetzt noch irgendwie tätig, höre das und denke, ach, ich würde gerne bei meinem Arbeitgeber weitermachen. Ich will jetzt gar nicht vielleicht eure Dienste in Anspruch nehmen, sondern einfach weitermachen mit ein paar Stunden weniger. Bei wem müsste ich denn vorstellig werden, in meinem Unternehmen, dass ich das vielleicht realisieren könnte? Also gerade wenn ich die Erste wäre.
Also ich glaube, an zwei Stellen ist es wichtig. Einmal im persönlichen Team und dem persönlichen Chef oder der persönlichen Chefin, dass die einfach sagen, das ist gut, was der angehende Ruheständler da macht. Und eigentlich will ich das weiter brauchen, aber dann kommt es ja gleich auf die Fragestellung, in welchem Umfang eigentlich. Ne? Und das kann ja dann verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten bieten. Es ist im Übrigen tatsächlich der einfachste Weg, einfach länger zu bleiben in dem, was man macht und kennt, noch ein paar Jahre dran zu hängen oder eine gewisse Zeit. Und das Zweite ist natürlich die Personalabteilung, weil da auch ein paar rechtliche Dinge auch angeguckt werden müssen. Klassisches Beispiel, der Arbeitsvertrag ist alt und da steht dann drin, ausscheiden, sobald die Regelaltersgrenze erreicht ist. Dann darfst du gar nicht mehr weiterarbeiten, brauchst einen neuen Vertrag. Also
Ja.
ganz klassisch, einfach. Und das muss natürlich Hand in Hand gehen. Ja, aber bei denen würde ich vorstellig werden.
Ja. Okay. Und ansonsten den Weg über euch, wenn man denkt, ach ja, vielleicht gönne ich mir auch so, was du gerade gesagt hast, ne? 6 bis 8 Monate oder wie lange auch Ruhe und dann gucke ich mal, was ich mache. Und sei es ein Fahrdienst, es gibt wieder Struktur, gibt wieder ein Auskommen, je nachdem, was ich brauche.
Ja, da gibt's ja viele Beispiele. Also will ja nur so aus dem Eingemachten mal erzählen, was wir bei Generation Ü schon alles vermittelt haben. Also im Büro gibt's vielfältige Hilfen und Unterstützung in Projekten, die sonst immer liegen geblieben sind, weil niemand da war, der das jetzt auch noch hätte machen können, aber es trotzdem einigermaßen wichtig ist. Rein ganzen Finanzbereich, Buchhaltung oder Buchhaltungsvorbereitung ist ein großes Thema. In Stuttgart haben wir so ein Coworking Space, das von Üs quasi gewuppt wird und die dann auch Kaffee servieren und für gute Stimmung sorgen. Letztens eine Zahnarzthelferin. weil niemand mehr gefunden wurde, werden konnte. Und das war eine ehemalige Krankenschwester, die noch Lust hatte, das Besteck vorzubereiten. Solche Sachen, also das Leben spielt die Geschichten. Oder Rasenmäherreparatur, Elektrofahrräder zusammenbauen. Also ganz, ganz viele Beispiele. Und sobald wir die kennen, die Einsatzgebiete, sind wir auch in der Lage, und können Ü suchen. Und bisher sind wir da nicht enttäuscht worden. Vor allen Dingen auch deswegen, weil jedes Jahr 1,3 Millionen Üs neu in Deutschland dazukommen. Da wird schon irgendjemand passen.
Ja, und wenn nicht, das hast du ja gerade schon so schön gesagt, irgendwie, sie war mal Krankenschwester und geht dann in eine Zahnarztpraxis, da muss man sich vielleicht ein paar Sachen nochmal neu drauf schaffen. Das kann ja nur auch passend gemacht werden. Also diese Denke von zu sagen, so das, was ich bisher gemacht habe, da muss ich 100% drauf passen. Nein, im Alter können wir auch noch lernen und dazulernen.
Erstens das und zweitens gibt es vielleicht auch so ein paar versteckte Fähigkeiten, die bisher im Beruf nie gefragt wurden und die trotzdem wichtig sind. Also doofes Beispiel, aber ich war irgendwo in der Verwaltung und habe aber eine ziemlich unterhaltsame Ader und kann gut mit Menschen umgehen und kann auch beispielsweise Kunden überzeugen oder gut betreuen. Und da gilt der alte Spruch, never say never again.
Wenn ich jetzt so mal an das klassische Bild denke, man sagt ja, in der Regel gehen Menschen im Ruhestand eher arbeiten, die nicht körperlich schwer gearbeitet haben. Heißt aber auch, jeder, der das jetzt gerade hört und sagt, na, ich habe eine körperlich schwere Arbeit gemacht, kann aber auch jetzt einfach mal über den Tellerrand hinausgucken und dann ganz mutig ran, was habe ich denn noch, was kann ich denn noch? Und da findet man vielleicht was für mich, was eine andere Komponente meiner Fähigkeiten zum Tragen bringt.
Das stimmt und tatsächlich kann das widerspiegeln, die Erfahrung diejenigen, die jetzt beispielsweise in der Schwerindustrie waren, hier in unserem Gründungs- und Hauptstandort im Saarland gibt es ja auch Schwerindustrie, Stahl, Kohle. Die Leute sind dazu gar nicht bereit. Die sind lieber in ihrem Gartenhäuschen und pflanzen da ihr Gemüse an und haben andere Wege gefunden, ein schönes Leben zu finden. Doch hin und wieder hätten sie trotzdem Lust, irgendwie noch bei so einer Oldtimer-Messe mit dabei zu sein und da irgendwie den Verkehr zu regeln oder sowas, ne? Also das passt dann schon. Aber so beim Erstkontakt kann das schon schwierig werden, um da eine Überzeugung hinzubekommen. Weil eigentlich würden die ja schon auch gern nochmal gebraucht werden. Und dann kommen wir wieder auf dieses Feld und das zentrale Motiv zurück.
Und wie viel Arbeit in Anführungsstrichen es ja auch braucht oder ja, Menschen zu überzeugen, das mal die Dinge auszuprobieren und von so einer tradierten Idee, dann mache ich jetzt auch nichts mehr oder vielleicht darf ich das ja auch nicht. Also machen wir uns nichts vor, Vorurteile oder ein gängiges Stereotyp im Kopf, wie sich Rentner zu verhalten haben, trägt ja auch noch mal dazu bei. Macht man einfach nicht.
Naja, aber wer hat denn die aufgeschrieben? In welchem Gesetz steht denn das? Na, das ist doch nur in den Köpfen. Das sind überkommene, verschrobene Altersbilder aus der Zeit von Konrad Adenauer, als man noch geglaubt hat, Ruhestand wäre, wenn Ruhe herrscht. Und da hat sich die Welt einfach total verändert und jetzt haben wir eine lange Phase der Massenarbeitslosigkeit hinter uns. Die dreht sich jetzt, wenn man in den nächsten 15 Jahre vorausblickt, in einen Massenfachkräftemangel.
Ja.
Und auch da wird es Veränderungen geben und plötzlich wird es neue und ganz andere Seiten, auch sehr positive, wie ich glaube, über Üs im Ruhestand geben und Menschen, die im Ruhestand noch Tolles machen. Also ich sage immer, wir werden die Zeiten erleben, die sind nicht mehr sehr weit weg. Da ist es ganz normal, dass Üs im Ruhestand weiter aktiv sind und Aufgaben übernehmen für Arbeitgeber, für Mittelstand, für Unternehmen, für die Verwaltung und auch für das Gemeinwesen. Das wird ganz normal werden. Und wenn man in andere Länder guckt, ist das schon ganz, ist das nie eine Frage gewesen. Das ist nur die deutsche Denke, glaube ich.
Ja, Beispiel, an welche Länder denkst du da gerade?
Oh, ich denke so an Südeuropa. Beispielsweise, wo es auch ein bisschen ländlicher wird, das sind die Älteren genauso mit von der Partie wie die Jüngeren. Und da passiert auch diese Vorbildfunktion von ganz automatisch und dieser Wissenstransfer in der Zusammenarbeit.
Ja, für mich ist das auch noch eine andere Seite der Medaille oder vielleicht auch noch auf derselben Seite. Gesundheitstechnisch wird es uns einfach auch nicht gut tun, unser Gehirn oder unseren Körper nicht mehr zu fordern. Das ist medizinisch und psychologisch gesehen alles, was wir nicht brauchen, das stirbt ab.
Weißt du, wie der Volksmund dazu sagt?
Das wirst du mir jetzt hoffentlich sagen.
Wer rastet, rostet.
Ja, absolut. Und irgendwie eine Vorstellung, ich könnte es mir auch selber gar nicht vorstellen, wenn ich mal in dem Alter bin, also ich werde wahrscheinlich länger als 67 arbeiten müssen, aber nichts mehr zu tun. Dafür habe ich irgendwie zu lange auch ein Stück weit neugierig auf diese Welt geschaut. Das wäre doch schade, wenn ich nicht mehr mitmischen dürfte. Ist jetzt meine Idee von der ganzen Sache. Du hast gerade so ein Stück weit angesprochen, Stadt und Land. Gibt es einen Unterschied zwischen Land und Stadt, Menschen, eure Üs anzustellen?
Es ist eine einfache Frage, dass das Angebot am Arbeitsmarkt. Wenn man in einer Großstadt ist wie Köln, wo ihr mit Age Force One sitzt, da gibt es so viele Menschen auch im Speckgürtel drumherum, auch so viele Menschen, die noch arbeiten müssen, auch so viele Menschen, die noch in niedrigsten Lohnsegmenten arbeiten müssen. Da ist ein Druck da und dann suchen die sich das Beste raus. Das ist einfach Wirtschaft, so funktioniert das. Und da kann man auch nicht viel beeinflussen. Dennoch gibt es auch dort Leute, die verstanden haben, nochmal dieses Beispiel, ich arbeite lieber mit jemandem zusammen, der schon was gelernt hat, als mit jemandem, den ich nochmal die ganzen Geschichten beibringen muss. Und in eher ländlicheren Regionen, wo auch teilweise viele Pendler wohnen, da ist ja dann so, dass man eben nicht die große Auswahl hat. Und seltener kommen die Leute aus der Großstadt und fahren raus und arbeiten weiter als 30 Kilometer weg irgendwie in der Peripherie. Da muss schon was geboten sein. Also muss man mit den Damen und Herren tanzen, die da vor Ort sind. So, wenn jetzt so viele vor Ort sind und älter werden, warum sollen die denn nicht gebraucht werden? Und das ist dort quasi die Alleinstellung, auch die Besonderheit der Üs, darauf sie anzusprechen. Und die Betriebe in diesen Regionen, ich denke immer an Wolfgang Krupp, ne? Wir werden auch in Zukunft nur in Deutschland produzieren, ne? So eine Tennis-Garderobe-Marke. Nennen jetzt keine Namen. Aber was der gemacht hat, war, der hat mit den Menschen rund um seinen Betriebsstandort, die behandelt er wie seine Familie. Und das zahlt sich aus. Und da sind Jüngere wie Ältere dabei. Und genau dieser Gedanke ist, der auf den es ankommt.
Ja. Er hat ja auch mal gesagt, und ich glaube, das hat er bei uns im Interview auch mal gesagt, bei mir kann jeder arbeiten so lange, wie er will.
Genau.
Diese Idee einfach zu haben, ich muss nicht mehr oder in Anführungsstrichen, ich muss nicht mehr, sondern ich will. Ich glaube, diese ganze Motivationslage kann sich nochmal ändern. Und ich glaube, dadurch können auch ältere Mitarbeiter einfach auch so viel Ruhe reinbringen und für ein Gruppenklima oder ein Betriebsklima so viel Positives dazu beitragen, wenn man sie denn nur lässt.
Absolut. Du sprichst den stigmatisierten Punkt in der öffentlichen Debatte an. Nämlich, oh Gott, das ist ja quasi eine Verlängerung der Arbeitszeit. Na, da wird man verpflichtet, länger zu arbeiten. Keiner stellt die Frage, ob es Leute gibt, die das gerne tun wollen. Oder nach einer gewissen Karenzzeit gerne wieder tun möchten. Aber die Debatte ist noch nicht mal richtig begonnen, sondern im Moment noch, das ist so eine Art Eiertanz auf der Reise nach Jerusalem. Ne? Wer am Schluss noch einen Schemel hat, hat den schwarzen Peter in der Hand und verloren.
In Paris sind
Ne?
Sie doch letztes Jahr dadurch auf die Barrikaden gegangen, als das diskutiert worden ist, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Und ja, genau, dieses Wollen, Können und Wollen, Müssen, Dürfen. Eine andere Debatte. Wo siehst denn du aktuell die Herausforderungen in der, ja, ich sage wirklich jetzt mal, Vermittlung von Mitarbeitern von den Üs, wie ihr sie nennt.
Also die Vermittler, die große Herausforderung ist, in diesem Markt, dessen Strukturen sich noch nicht genau herausgebildet haben. Also in dem Markt der älteren Beschäftigten ab Anfang, Mitte 60.
Mhm.
Die Arbeitgeber davon zu erreichen und davon zu überzeugen, dass das eine kluge Wahl ist, so wie wir jetzt gerade argumentiert haben, mit Uswalter oder neu zusammenzuarbeiten. Das ist eine Herausforderung, die ist aber unter einem guten Stern. Der
Mhm.
gute Stern ist jedes Jahr netto 500.000 Menschen weniger am Arbeitsmarkt. So viel kann es gar nicht digitalisieren oder internationalisieren. Irgendwann werden da Stühle leer bleiben. Also wird die Nachfrage kommen. Und dann sind wir bei Generation Ü dafür aufgestellt, aber auch schon bekannt und glaubwürdig. Und diese Glaubwürdigkeit, die kann man uns auch nicht abstreiten.
Ja.
Insofern sind wir dann gesetzter Ansprechpartner. Und ja, daran arbeiten wir. Das ist die, wie ich finde, aktuell größte Herausforderung. Wenn du mich fragst, was ist auf der politisch-gesetzlichen Ebene noch zu tun, ist ja schon ein bisschen was getan worden. Am Schluss ist es, wie viel netto bleibt vom Brutto? Darüber machen sich Üs Gedanken. Und viele finden den Minijob deswegen attraktiv, weil quasi klar ist, was man kriegt und dass man keine weiteren Abzüge hat. Wenn man aber feststellt, dass man einen neuen Job annimmt und irgendwo halt über die Grenze vom Minijob hinauskommt, und eigentlich nur was hinzuverdienen möchte, und dann stellt man fest, verflixt, die Abzüge sind ja so hoch, oh, dann lasse ich das lieber. Dann geht unglaubliches Potenzial verloren. Und so also in den ersten Bereichen stellt man da so, ja, Gedanken, Überlegungen fest im politischen Betrieb. Aber das ist noch längst nicht ausgegoren und auch noch nicht entschieden. Also da steht noch einiges an Debatte vor uns. Und immer in diesem Zusammenhang dieses stigmatisierte Bild von, da muss man ja länger arbeiten, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Und das Ganze mit dem Rentenniveau, das ist eine schwierige Debatte. Bin froh, dass man an der Stelle externe Beteiligte sind.
Ja, genau. Auf der Bank zu sitzen und zuzugucken, ist da definitiv sehr, sehr viel besser. Dann habe ich genau noch zu der Beschäftigungsform. Du hast einmal den Minijob angesprochen. Sind auch Euro-Üs zum Beispiel oder kriegt ihr das mit, dass die, ich sage jetzt mal, selbstständig sind, auf freier Basis arbeiten? Was sind so da die gängigen Modelle?
Ja, da gibt es unterschiedliche Modelle. Also wir kennen die drei: regulärer Arbeitsvertrag, Minijob und eben selbstständige Kleinunternehmer beziehungsweise die Voraussetzungen erfüllen, Freiberufler.
Okay,
Ja,
cool. Da
ja, ja.
müsste man sich dann auch informieren, was dann einfach auf mich zutrifft. Also wenn ich den Schritt machen will, ist diese finanzielle Klärung ganz wunderbar und auch wichtig natürlich, dass am Ende des Monats und am Ende der Arbeit halt auch irgendwas rauskommt, was jetzt nicht unbedingt nur der Staat einkassiert hat, sondern dass ich ja auch eine Gegenleistung für meine Leistung bekomme.
Die Wertschätzung ist tatsächlich ein wichtiges Argument und auch Motiv. Es muss nicht viel sein, aber es darf nicht unbedingt ein Mindestlohn sein. Und wie gesagt, das mit den Abzügen, da irgendwo dazwischen finden sich die Üs wieder.
Noch zwei Fragen habe ich. Und die eine Frage ist so, was glaubst du, muss sich ändern, damit mehr Firmen bereit sind, größer zu denken? Also größer heißt tatsächlich über das gängige Muster hinaus, so mit Ende Regelarbeitszeit, das, was wir gerade besprochen haben. Also was brauchen Firmen, dass sie größer denken? Also ein Thema hast du für mich gerade schon angesprochen, auch die Mitarbeiter müssen eigentlich bereit sein, die schon, also die im Unternehmen sind, mit einem älteren Semester zusammenarbeiten. So, das ist so ein Punkt, finde ich, der mich gerade so angesprochen hat. Was fällt mir da noch so ein?
Also ich denke, das hängt an den normativen Kräften des Faktischen. Unternehmen sind ja nicht dazu da, soziale Projekte zu machen, oder sich über die Menschen in ihrem Ruhestandsalter Gedanken zu machen, sondern um ihre Leistung zu erbringen und das Ganze wirtschaftlich sinnvoll zu organisieren, sodass am Schluss auch was übrig bleibt. Und wenn in dem Zusammenhang jetzt plötzlich eine Zielstellung sich aufzeigt, dass man Erfahrung und Tatkraft braucht, dann wird das ganz normal werden. dass das Unternehmen solche Entscheidungen treffen, mehr mit uns zusammenzuarbeiten oder mit eigenen Mitarbeiter länger zu halten. Und das ist am Schluss eine Frage, die Zeit braucht. Und das ist ein Anpassungsprozess. Und mit Bildern, die zeigen, wie es geht, geht es natürlich wie immer einfacher.
Einfacher, ja. Naja, und vielleicht auch die eigenen Vorurteile und einfach diese Möglichkeiten nicht aufzeigen. Also wenn jemand geht oder der kurz vor der Rente ist oder mir überhaupt mal generell einen Kopf drum zu machen, wie gehe ich denn eigentlich auch mit älteren Mitarbeitern um ab 55, wenn wir das jetzt da eine Grenze ziehen wollen, wie motiviere ich die denn eigentlich noch? Wie sind die ein Teil einer Firma, wo es sich lohnt, auch alt zu werden, älter zu werden und dann vielleicht auch weiterzumachen? Und ich glaube, da denken viele Menschen gar nicht dran, weil im Hirn ist etwas, ein bewusstes oder unbewusstes Vorurteil, was uns tatsächlich sagt, da ist eine Sackgasse.
Ja, aber nicht nur im Hirn, sondern auch in der Realität. Stell dir vor, du bist bei einem Arbeitgeber und weißt genau, der hat Vorruhestandsprogramme und schiebt die Leute da raus in Altersteilzeit oder mit Abfindungen, weil sie immer weiter auf die Jüngeren setzen, weil sie nämlich glauben, die sind günstiger und die sind leistungsfähiger und überhaupt hat man es immer schon so gemacht. Dann wird dieser Ansatz mit Üs länger zu arbeiten oder neu zusammenzuarbeiten in der Ruhestandsphase ein bisschen länger brauchen als bei anderen, die diese Einsicht schon längst hinter sich gelassen haben.
Ja, absolut. Mich würde ja auch mal interessieren, wir reden immer ganz viel über Krankentage von älteren Mitarbeitern, nur nie über so Krankentage von der Generation ZY hast du nicht gesehen, auch mal zu gucken, wie sieht es denn eigentlich da aus? Ich glaube, die Zahlen sollte ich mir mal gegenüberstellen, bevor ich nochmal so eine provokante These in den Raum stelle, die ich jetzt hier unterbinden werde. Christian, letzte Frage. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, wo du jetzt sagst, wo wir beiden schon mal zusammenhängen, das ist mir noch wichtig rauszuhauen?
Also vielleicht an alle Hörerinnen und Hörer des Age Force One Podcasts der Appell. Wenn ihr Ü seid, schaut euch www.generation-ü.de an, weil dort werdet ihr geholfen, registriert euch kostenfrei und wir suchen und finden neue Aufgaben. Und auf der anderen Seite, wenn tatsächlich ein Arbeitgeber dabei ist und sagt, ich finde keine Leute mehr, aber üs könnten mir vielleicht eine interessante Perspektive neu eröffnen, meldet euch genauso. Die Adresse ist die gleiche, www.generationü.de. Generation-ü.de ist wurscht, wir haben die alle. Man kann sich da nicht verlaufen. Und dann empfehle ich noch euer wirklich tolles Vorbereitungsprogramm, das ihr gemacht habt für den Ruhestand, weil das Wissen, das ihr dort vermittelt in dieser Online-Lesson, ist wirklich den Aufwand wert. Also wer sich vorbereiten will, und das machen ja leider nur 30% in Deutschland, der sollte das nutzen. Das ist ein echt guter Einstieg auf die neue Lebensphase.
Dann sage ich danke für dein Gespräch, die Werbung in eigener Sache und die Werbung für mich. Und mir ist nochmal so bewusst geworden, Christian, an wie vielen Stellen eigentlich wir tätig werden müssen, damit das Arbeiten im Ruhestand irgendwann eine Normalität erreicht, zur Lebenszufriedenheit ganz normal dazu beitragen darf und halt auch tatsächlich zu einer, ja, fast schon gesellschaftlichen Stabilität, wenn wir es ganz weit ausrollen wollen, beizutragen. Ich danke dir dafür und ich sag mal bis bald. Wünsche dir jetzt einen zauberhaften Nachmittag und Ihnen, liebe Zuhörer, wo immer Sie sind, einen wunderbaren Tag. Tschüss, Christian.
Schön, dass ich dabei sein durfte. Alles Gute und auf bald.
Dank dir. Tschüss.
Das war eine weitere Folge Mission Ruhestand. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind bei einer unserer nächsten Folgen wieder dabei. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie Ihre Tipps und Erfahrungen zum Ruhestand teilen möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info@ageforce1.com.